Könnt ihr euch noch an euer Teenager-Alter erinnern? Also wenn ich hier so rumschaue, dann ist es ja bei den meisten noch nicht so lange her. Wisst ihr, was ich besonders schön am Teenager-Alter finde? Da macht man so seine ersten echten Erfahrungen. Also vorher, da kann man sich ja viel erklären lassen, vor allem die Erwachsenen, die erklären einem alles. Und dann im Teenageralter, dann will man endlich seine eigenen, echten Erfahrungen machen. Also vorher, da kann man zum Beispiel viel lesen oder sich erklären lassen, wie das zum Beispiel mit dem ersten Kuss so funktioniert. Man kann sich viel Wissen darüber aneignen, man kann viel mit dem Teddy üben. Aber wenn es dann soweit ist, das Gefühl ist was ganz anderes. Etwas wirklich zu erleben, den Hormonausstoß zu erleben, das kann man niemandem erklären. Nur ein Kochbuch zu lesen, das ist nicht zu vergleichen, wie wenn man dann den wahren Geschmack auf der Zunge verspürt. Also die echte Erfahrung machen ist nicht zu vergleichen mit etwas erklärt zu bekommen. Nur Wissen zu haben ohne Erfahrungen ist nicht viel wert. Ich finde, da gibt es eine Parallele zum Bibellesen oder zu unserem Glauben. Ich glaube, dass wir auch eher so aufgewachsen sind, dass wir viel über den Glauben erklärt bekommen haben. Wir haben Wissen vermittelt bekommen. Aber haben wir den Glauben wirklich erfahren? Haben wir wirklich Emotionen gespürt? Wissen wir wirklich, wovon wir reden? Weil ich das selber erlebt habe. Ich glaube, wir sind Meister darin, anderen den Glauben zu erklären, ihnen Wissen zu vermitteln. Und das hat nicht immer dazu geführt, dass die Menschen begeistert von Gott sind, sondern im Gegenteil, sie haben sich eher vor Gott in der Menschheitsgeschichte gefürchtet. Kein Wunder, warum Gott dann letzten Endes immer wieder anfangen muss in der Bibel mit so einem Satz, der sich durchzieht und übrigens die häufigste Aufforderung in der Bibel ist. Nämlich, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Warum musste Gott das sagen? Weil die Menschen sich vor Gott gefürchtet haben. Weil sie das, was sie über Gott erklärt bekommen haben, oder ihre eigenen Erfahrungen über die ganzen Götter, die man damals verehrt hat, das auch übertragen hat auf das Gottesbild der Bibel. Und so muss sich Gott immer wieder neu vorstellen und erklären, damit Menschen wirklich erleben können, wie Gott wirklich ist. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und wer das einmal erlebt hat, dass Gott einen trösten möchte, dass er das auch kann, dass er mir Hoffnung vermittelt, Ermutigung, Freude, Glück, Zufriedenheit, inneren Frieden, das muss man erlebt haben. Das kann ich keinem erklären. Insofern wäre meines Erachtens die Aufgabe der Menschen weniger, Gott zu erklären, Wissen zu vermitteln, sondern Menschen zu ermutigen, ihre eigenen echten Erfahrungen mit Gott zu machen. Im Übrigen würden wir dann die Hauptaufgabe auch an den abgeben, der es wirklich kann, nämlich an Gott selbst. Gott würde ja sagen, ich erwarte ja gar nicht von dir, dass du bei dem anderen Emotionen erzeugen sollst. Das mache ich ja schon selber. Die Bibel spricht davon, dass Gott jedem Menschen persönlich, individuell begegnen möchte. damit er wirklich Emotionen verspürt. Trost verspürt, den Menschen vielleicht gar nicht geben können. Hoffnung erlebt, was Menschen gar nicht aufbauen könnten. Unsere Aufgabe wäre also, viel mehr Menschen zu ermutigen, sich zu trauen, sich von Gott überraschen zu lassen. Sie zu ermutigen, ins Gespräch mit Gott zu gehen, zu beten und dann gespannt darauf sein zu können, auf welche überraschende Weise Gott vielleicht wirklich zu einem spricht, ihm wirklich begegnet, ihm etwas vermittelt, was ein Mensch gar nicht vermitteln könnte. Wir können ermutigen, ins Gebet zu gehen. Wir können ermutigen, zum Gottesdienst zu kommen. Wir können ermutigen, der Bibel zu lesen. Aber Gott wird dich berühren. Es ist zum Glück seine Aufgabe. Die lässt er sich nicht abnehmen. Es ist sein Weg in dein Herz. Wenn man die Bibel liest und sich mal mit denen beschäftigt, die Texte der Bibel geschrieben haben, dann haben sie tatsächlich beim Schreiben diese Emotionen erlebt. Sie waren dabei. Es wurde ihnen nicht irgendetwas Fiktives erklärt, sondern sie haben es selbst erlebt. Sie sind Augenzeugen. Sie hatten diese Emotion, diesen Gänsehautmoment. Und unterm Strich fassen sie die ganze Heilige Schrift zusammen und sagen, das ist Evangelium. Wir übersetzen das heute, wie man es wortwörtlich auch übersetzen kann, mit frohe Botschaft, gute Nachricht. Aber die Menschen damals haben mit dem Begriff Evangelium etwas anderes verbunden. Die Menschen damals lebten in Zeiten, wo es permanent Kriege gab, Schlachten. Und wenn dann jemand nach Hause kam und rief Evangelium, dann bedeutete das, der Krieg ist vorbei. Ein neues Leben kann beginnen. Der Krieg ist vorbei. Da sprangen echte Emotionen. Endlich ein neues Leben. Das war Evangelium. Ich könnte mir vorstellen, dass auch deshalb Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen. Weil sie eben nicht versuchen, alles mit ihrem Verstand und mit ihrem Wissen zu erklären. Und manchmal behindert uns ja genau unser Wissen. Das, was wir uns alles erarbeitet haben, Gott vielleicht wirklich persönlich zu erleben. Weil wir uns eben alles erklären oder auch totreden können. Und anfangen, in Diskussionen zu geraten und in Streitigkeiten, die dann die eigentliche Gottesoffenbarung auch verhindern. Weil dann der Streit, das Gefühl, ich will Recht haben, viel mehr im Vordergrund steht, als vielleicht der Moment, in dem Gott dir begegnen will. Deshalb sagt Jesus, die geistlich Armen haben es leichter, weil sie nicht mit so viel Vorwissen kommen und sich nicht schon alles an Antworten zurechtgelegt haben. Sie sind noch neugieriger, offen für manches, was in dem Stress und der Hektik nicht mehr erlebt werden kann. Deshalb sagt Jesus auch, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, weil auch die Kinder nicht schon so ein vorgefertigtes Wissen haben, so abgeschlossene Antworten, sondern neugierig sind. Und deshalb manches noch erleben, auch an Emotionen, sich richtig freuen können, wo wir Erwachsenen manchmal sehr sachlich und eher emotionslos dran vorbeigehen. Ich wünschte dir, dass du vielleicht zu Hause einen Platz suchst, an dem du dich gerne aufhältst. Vielleicht einen Sitzplatz, eine Ecke, einen Ort, wo du sagst, hier fühle ich mich wohl. Dieser Platz, dieser Stuhl, der gefällt mir. Hier habe ich einen schönen Ausblick oder hier habe ich so eine Ecke für mich, in der ich nicht abgelenkt werde, sondern in der ich mal durchatmen kann. Und ich wünsche dir, dass vielleicht dieser Ort, den du dir suchst, ein Ort wird, wo du bereit bist, dich wirklich von Gott berühren zu lassen. Wo du aufhörst zu denken. Wo du aufhörst schon alles zu wissen. Sondern wo du dich frei öffnest, mal tief durchatmest und dann gespannt sein kannst, wie Gott dir vielleicht in diesem Moment, in diesen 5 Minuten, die du dir nimmst, begegnen will. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich traue meinem Gott im Himmel das zu, dass er diese Möglichkeiten hat, dir wirklich zu begegnen und du echte Emotionen dabei erlebst. Im Übrigen, da könnte auch keiner kommen und sagen, das stimmt nicht. Wenn ich das persönlich erlebt habe, dann ist das so. Das kann man mir nicht absprechen. Deswegen, echten Glauben muss man erleben. Ich finde schön, dass die Bibel Gott ganz anders darstellt, als wir ihn uns oft vorgestellt haben. Und ich würde das gerne mal mit 5 Eigenschaftswörtern verknüpfen, wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Diese 5 Begriffe sind bestimmt nicht vollumfänglich, kann man bestimmt auch noch ergänzen, aber ich will mich mal auf diese 5 beschränken, sonst wird es zu viel. Gott wird immer wieder an verschiedenen Stellen mit folgenden Eigenschaften beschrieben. Gott ist mitfühlend. Er ist barmherzig. Er ist vergebungsbereit. Und er ist in der Liebe. Treu und beständig. Fünf Eigenschaften: mitfühlend, barmherzig, vergebungsbereit, treu und beständig. Gott versetzt sich also in deine Lage. Er kann mitfühlen. Er weiß genau, wie es dir geht. Das ist das, was wir so mit Empathie heute beschreiben. Sich wirklich in den anderen hineinzufühlen. Und wir Menschen können das nicht so gut, weil wir doch immer ein Stück bei uns selbst bleiben. Und deswegen versuchen wir uns zwar einzufühlen, und dann sagt der andere etwas und schon fühlen wir uns angegriffen. Dann sind wir nicht empathisch. Weil wir es schon wieder auf uns beziehen. Wir sind nicht ganz bei dem anderen, wir sind dann doch wieder bei uns und nehmen bestimmte Dinge persönlich. Aber Gott nimmt die Dinge nicht persönlich. Er ist souverän. Er ist erhaben. Er kann sich voll und ganz auf dich einlassen. Er weiß genau, was du brauchst. Übrigens ein Riesenvorteil gegenüber Menschen. Menschen wissen eben nicht immer genau, was ich brauche, welche Bedürfnisse ich habe, wie ich mich gerade fühle, wo ich herkomme, warum ich so bin, wie ich bin. Aber Gott weiß das. Und er ist mitfühlend. Und weil er mitfühlend ist, kann er auch barmherzig sein. Er ist also nachgiebig. Er weiß also, weil er weiß, warum ich so bin, wie ich bin, weiß er auch, dass ich nicht perfekt bin. Dass es Dinge gibt, die mir nicht gelingen. Wo ich vielleicht das Gute möchte und dann ist doch das Böse passiert. Und Gott kann mit dem Bösen barmherzig umgehen. Er kann nachgiebig sein. Er kann sagen, okay, ich habe Verständnis dafür. Ich verstehe das. Ich drohe dir jetzt nicht. Ich setze dich nicht unter Druck. Ich schimpfe nicht mit dir. Ich kann barmherzig sein. Weil er mitfühlend ist. Und weil er barmherzig ist, ist er auch vergebungsbereit. Kann er auch sagen, schwamm drüber. Vergeben heißt nicht vergessen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht vergessen. Die kann auch Gott nicht vergessen. Aber er sagt, ich schmeiß das so weit ins Meer, an die tiefste Stelle, dass man es eigentlich nicht mehr sehen kann. Dass es mich nicht permanent triggert. Dass es mich nicht permanent wieder aufregt. Dass ich es immer wieder aufwärme. Ich lege es beiseite. Es ist noch da, aber ich gebe dem einen Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann. Gott kann das. Gott hat ein gutes Gedächtnis. So könnte er uns immer wieder alles vorwerfen, wo wir wieder versagt haben. Aber so ist er nicht. Er möchte uns die Dinge nicht wieder vorwerfen. Er möchte uns vergeben. Er ist in der Liebe treu und beständig. Also trotz dessen, wenn man was falsch macht, nicht die Angst haben zu müssen, dass die Beziehung darunter leidet. Und beständig, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich hoffe, ihr kennt das ein oder andere Gefühl, wie erleichternd das ist, wenn andere einem vergeben können, trotz dessen. Welche Last von den Schultern fallen kann, wenn man merkt, es ist wieder alles gut. Wenn man nicht mehr leiden muss, keine Angst haben muss, sich keine Sorgen mehr machen muss. Diese Befreiung, ich hoffe, ihr kennt immer wieder mal so ein Gefühl der Befreiung, wo so ein Stein vom Herzen fällt und wo man so viel Glückshormone in dem Moment verspürt, dass man die Welt umarmen könnte. Ich hoffe, ihr kennt solche Emotionen und Gott möchte dir in dieser Weise begegnen, damit du auch diese Emotionen erleben kannst. Ansonsten wären das nur 5 fromme Wörter. Hört sich heilig an, macht aber nichts mit mir. Es sei denn, Gott darf wirklich dich in deinem Herzen berühren. In unserem Leben gibt es so eine Ebene, die könnte man beschreiben mit, das ist meine Geschichte. Das ist das, was dich ganz persönlich ausmacht. Das ist deine Erziehung, deine Kultur, in der du groß geworden bist. Das, was dir liegt und was dir sympathisch ist. Das sind die Entscheidungen, die du ganz persönlich triffst. Das sind deine ganz persönlichen Sichtweisen, ohne dass du dich dafür rechtfertigen musst. Sondern wo du einfach so sein darfst, wie du eben bist. Wo du quasi die Füße auf den Tisch legen kannst, ohne dass da jemand die Augen verdreht. Wo du etwas denken kannst, ohne dich dafür erklären zu müssen. Und ihr kennt diese eure ganz persönliche Welt. Jeder hat sie. Es ist das, was er denkt, welchen Lebensstil er hat, wie er seine Welt für sich persönlich erklärt. Das ist so meine Wahrheit. Das ist nicht deine, das ist meine Wahrheit. Aber das ist nicht alles. Darüber gibt es noch eine zweite Welt. Und das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte von einer Gruppe, der ich zugehörig bin, mit der ich mich identifiziere, eine bestimmte Denkweise, mit der ich mich identifiziere, die ich vielleicht sogar annehme, übernehme, aufgrund einer gewissen Rolle, die ich habe, im Berufsleben oder wo auch immer. Wir haben alle verschiedenste Rollen. Man ist ja als Mann zum Beispiel nicht nur Vater, sondern man ist, wenn man Kinder hat, auch oder man ist auch Sohn, man ist auch Freund, man ist vielleicht Vorgesetzter, man ist Mitarbeiter. Wir haben verschiedene Rollen, wir sind Politiker, wir sind Wissenschaftler, wir sind Historiker. Wir haben alle unsere Rollen, unsere Gruppen, denen wir uns zugehörig fühlen und in denen wir uns anders verhalten als in unserer eigenen persönlichen Welt. Die Sichtweisen unserer Welt müssen überhaupt nicht übereinstimmen mit meiner Welt, sondern hier kann ich Meinungen der Gruppe übernehmen, auch wenn sie vielleicht im Widerspruch zu meiner persönlichen Meinung stehen. Aber in der Rolle der Gruppe verteidige ich dann diese Sichtweise auch, weil ich mich mit dieser Gruppe identifiziere. Wenn ich zum Beispiel einer gewissen Religion angehöre, dann verteidige ich diese Glaubensüberzeugungen. Manche ja sogar bis aufs Blut. Ganz persönlich würden sie vielleicht anders darüber denken, aber in ihrer Gruppenidentität verteidigen sie diese. Bei den Politikern ist das genauso. Ihr politisches Programm gibt ihnen vor, wie sie sich öffentlich zu äußern haben. Selbst wenn sie persönlich an manchen Stellen schon denken würden, wenn die Presse sie vielleicht manchmal wieder in die Enge treibt mit bestimmten Aussagen, die sie getätigt haben und dann doch anders handeln, aber sie können es nicht zugeben. Sie müssen sagen, naja, aber wenn ich dieser Partei angehöre, dann muss ich diese Meinung vertreten. Und dieses Gruppendenken, das kann manchmal sehr viel stärker sogar sein als mein persönliches Denken. Ich kann mich nicht überall so verhalten, wie ich das gerne hätte. Und aufregend ist im Grunde genommen, wenn diese Denkweisen, diese Regeln, wenn die verletzt werden, wenn die angegriffen werden, dann reagieren wir häufig entweder mit Angst darauf und noch häufiger mit Gewalt. Und deshalb streiten wir uns und wollen Recht haben. Aber es führt nicht dazu, dass wir freundlicher miteinander umgehen. Zum Glück gibt es noch eine dritte Ebene. Und das ist Gottes Geschichte. Meine Geschichte, unsere Geschichte hat nicht immer was zu tun mit Gottes Geschichte. Gott denkt ganz anders. Gott hat andere Grundmuster, die ihn prägen, die für sein Verhalten, für sein Denken, für sein Fühlen verantwortlich sind. Und deshalb kann Gott aus seiner Ebene Dinge auch ganz anders betrachten, als ich aus meiner oder aus unserer. Und spannend ist, dass Gottes Denkmuster sowohl für meine Welt als auch für unsere Welt gelten. Er hat quasi universelle Muster, die für uns beide, für unsere und meine Welt, eine Grundlage wären. Und vielleicht fragt ihr euch, was sind denn Gottes Denkmuster, die so universell sind? Ich habe sie euch ja schon genannt. Mitfühlend zu sein gilt sowohl für unsere Welt als auch für meine Welt. Ich komme nicht vorwärts, wenn ich nur an mich denke. Ich komme als Gruppe auch nicht vorwärts, wenn ich nur mich zum Maßstab nehme, wenn ich unsere Vorstellung, mein politisches Programm meine Glaubensüberzeugung, wenn ich das als Maßstab mache und das auf andere überstülpen will, das gibt immer Krieg. Ich muss mich auch in den anderen hineinversetzen, wo er herkommt, was seine Bedürfnisse, Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte sind, die auch eine Berechtigung haben. Nichts passiert ohne Grund. Alles hat einen Grund, warum jemand so ist, wie er ist und warum ihm das wichtiger ist als das. Unser Leben würde nur funktionieren, wenn wir wirklich in meiner eigenen Welt und in der Welt des anderen mitfühlender sind. Jeder weiß, wie weh das Wehtun tut. Mitfühlen würde bedeuten, dass ich mich daran erinnere, wie weh das Wehtun tut und es deshalb hoffentlich dem anderen nicht antue. Und unser und mein Leben würde auch nur funktionieren, wenn wir barmherziger miteinander wären, nachgiebiger. Wenn wir nicht uns selbst zum Maßstab nehmen und immer alles nur nach unserer Pfeife tanzen müsste. Wenn wir auch sagen können, okay, ich lass auch dich mal gewinnen. Ich lass auch deine Meinung zu. Ich gönne auch dir den Vorteil. Heute bist du mal dran. Eine Familie würde nicht funktionieren, wenn immer nur einer bestimmt. Auch der Sohn und die Tochter und die Mutter und der Vater haben ja auch ihre Bedürfnisse und mal ist der dran und mal ist der dran. Es würde nicht funktionieren, wenn sich alle immer nur nach einem richten müssen. Wir müssen auch nachgiebiger sein, barmherzig. Gottes universelles Denkmuster. Und wir müssten dadurch auch vergebungsbereit sein. Auch mal sagen können, wir Menschen sind nicht perfekt. Ich kann alles noch so gut planen, noch so gut wollen, aber es ist nie perfekt. Es wird immer ein Fehler passieren. Wir sind keine Maschinen, die man programmieren kann. Aber wenn es dann keine Vergebung gibt, dann herrscht nur noch Mord und Totschlag. Wir brauchen Vergebung. Ein universelles Denkmuster Gottes. In der Liebe treu und beständig. Sich darauf verlassen zu können, dass die Menschen, die man liebt, dass die sich darauf verlassen können, in guten wie in schlechten Zeiten. Trotz dessen, auch wenn ich Fehler mache, weil ich nicht perfekt bin, trotz dessen geliebt zu sein, dazu zu gehören, sicher zu sein, sicher. Wer das erlebt, wenn das durch Mark und Bein geht, das verändert uns Menschen. Das lässt uns friedlicher miteinander sein. Das lässt Leben gelingen. Das ist das, was ich uns wünsche, dass wir dieses Denkmuster übernehmen, weil wir sagen, dass Gott unser Vorbild ist, dass Jesus unser Vorbild ist. Deswegen möchte ich auch so denken und so fühlen und so handeln, wie er denkt, fühlt und handelt, damit Leben universell gelingen kann. Dafür würde ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, jeden Tag passieren Dinge, die uns wehtun, die uns verletzen, die uns Angst machen, Sorgen bereiten. Das ist immer so der Moment, wo ich für mich persönlich merke, das ist nicht die Welt, in der ich leben möchte. Das ist nicht die Welt, für die ich geschaffen wurde. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Sorgen und keine Angst und keine Schmerzen. Das gehört nicht zu mir. Und trotzdem ist es die Realität, leider jeden Tag neu. Insofern ist es gut zu wissen, dass du ja auch noch da bist und dass du einen Plan hast. Den nennen wir Erlösungsplan. Einen Plan, uns von diesen Lasten dieser Welt zu erlösen und uns eine neue Welt zu schenken, ohne all die Belastungen dieser Welt. Eine neue Erde zu schaffen, wo wir alle endlich so miteinander leben können, wie du es dir von Anfang an vorgestellt hast. Und bis dahin können wir jeden Tag ein Stückchen dazu beitragen, durch die Art, wie wir denken, durch die Art, wie wir fühlen und wie wir uns letzten Endes dadurch auch verhalten. Danke, dass du uns in der Bibel deine Eigenschaften mitgegeben hast, wie du wirklich bist, dass wir keine Angst vor dir haben müssen, sondern weil wir wissen, dass du mitfühlst, dass du barmherzig bist, vergebungsbereit, dass du treu und beständig bist in deiner Liebe zu uns, dass uns nichts von dir trennen kann. Hilf, dass uns das beruhigt, dass wir das in unserem Inneren erleben, wie schön das ist, das zu wissen. Und dass es vor allen Dingen auch dazu führt, dass wir das übernehmen und auch diese Eigenschaften übertragen auf unser Verhalten anderen gegenüber. Hilf, dass wir dadurch jeden Tag ein Stückchen auch zu mehr Frieden und Glück beitragen können. Amen.